Eine Viertelstunde darauf herrschte auf dem Revier wieder die gewohnte polizeiliche Routine. Kane hatte F.A., die nicht in der Lage war, eine Aussage zu machen, in die Apotheke mitgenommen, und Leah war wieder zur Gruppe der Verdächtigen gestoßen. Als bis auf Detective Griffin jeder verfügbare Beamte mit den Verhören beschäftigt war, nutzte Kermit die Gelegenheit, seine Vertraute direkt anzusprechen.
»Karen«, begann er, »hältst du es eigentlich für angebracht, was hier hinter den Kulissen läuft?«
»Peter ist ganz offensichtlich mit Miss Kramer zusammen. T. ist in Peter verliebt. T.J. lässt seine künstlerischen Anwandlungen mit jedem der Anwesenden raus. Naja, mit fast jedem.«
Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, und er lächelte zufrieden.
»Oh ja«, nickte er.
»Und dieser McDermott ist mir ohnehin ein Dorn im Auge. Ich halte ihn für gefährlich.«
»Meinst du, wir sollten den Fall anderen übergeben?«
»Ich weiß nicht. Meinst du es?«
Kermit hielt inne, denn wenn er gesprochen hätte, wäre nur unschlüssiges Stottern dabei herausgekommen. Langsam schüttelte er den Kopf.
Sims antwortete darauf mit dem Gehabe einer geübten Managerin. »Es ist meine Pflicht, über den Gefühlen meiner Detectives zu stehen. Ich greife nur ein, wenn die Diensttauglichkeit zur Debatte steht. Das gilt übrigens auch für dich.«
Kermit hielt ihren Blick stand.
»Ist die Dienstfähigkeit beeinträchtigt, wenn meine kleine Schwester Hilfe benötigt?«
Captain Sims lächelte, und Detective Griffin stellte zufrieden fest, dass sie verstanden hatte, dass er nicht von seiner leiblichen Schwester Marilyn sprach.
»Wir werden sehen«, versetzte sie und legte einen Stapel Akten zum Bearbeiten auf seinen Schreibtisch. Eine Woche nach dem mehr oder weniger im Sande verlaufenden Massenverhör zog sich T. mit Jody zum ärztlichen Gespräch in der Apotheke zurück. Kane hatte das veranlasst. Die Polizistin hatte ihn wegen verschiedener stressbedingter Probleme um Hilfe gebeten, aber schon nach der ersten Befragung hatte der Shaolin seiner Patientin Akupunktur bei seiner Schülerin verordnet. So war es diesmal an Kanes Assistentin, bei Peters Kollegin vor der Behandlung den Puls zu fühlen, ihre Zunge anzusehen und sie zu befragen. Es war schwierig für sie, sich nicht getroffen zu fühlen, als Jody zuerst ihre Magenprobleme, dann ihr streckenweise mangelndes Selbstwertgefühl und anschließend ihre Zuneigung zu Peter zur Sprache brachte. Aber es gelang T, gelassen zu bleiben. Während Jody sich mit den Nadeln in der Haut ausruhte, blieb T neben ihr sitzen und sah durch die riesige Fensterfront zu Leah hinüber, die auf der Terrasse mit Kermit schäkerte. Die ehemalige Pastoralreferentin fing ihren Blick auf und erwiderte ihn ungerührt, aber die Schülerin des Shaolin fiel nicht auf diese Äußerlichkeiten herein. Offensichtlich war Leah nervös, angespannt und eingeschüchtert, und die Heilerin fühlte sich irritiert. Sie hatte den Eindruck, dass ihre Freundin ihr selbst oder Kane etwas anvertrauen wollte, aber nicht den richtigen Moment dafür finden konnte. Unsicher sah sie zu ihrem Lehrmeister hinüber und fragte sich, was er dachte. Der Shaolin saß an der Längswand des riesigen Raumes an einem schweren, lackierten Holztisch und widmete sich der Kalligraphie. Als er sich anschickte, aus Tintenstein und Wasser neue Farbe herzustellen, durchfuhr ihn die Erinnerung an ein Gespräch mit Lucy. Der Ehrwürdige hatte erkannt, dass sowohl Peter als auch Leah und T. in hohem Maße ähnliche Reaktionen auf bestimmte Gegebenheiten zeigten. Oftmals bedienten sie sich sogar derselben Ausdrucksweisen. Der Uralte hielt das für bemerkenswert, aber nicht für unerklärlich, denn immerhin waren sie alle drei im Spannungsfeld derselben Kulturen aufgewachsen.
»Sie sind wie Zwillinge«, hatte der Ehrwürdige gesagt und dabei offengelassen, ob er von Leah und Peter oder Peter und T. sprach.
Kane fand es erstaunlich, dass nur wenige Stunden nach Lucy auch Scalaney dieselbe Beobachtung geäußert hatte.
»Alle drei sind einander sehr ähnlich«, dachte der Priester und beobachtete sie nun noch bewusster. Also waren sie wohl eher wie Drillinge. Was hatte er selbst damals zu Peter gesagt? »Keine Gemeinschaft ist wirklich harmonisch, wenn nicht auch Platz ist für ein Drittes.« Der Shaolin sah auf, denn Kermit kam von der Terrasse herein, trat zu ihm hinüber und verließ kurz darauf die Apotheke mit einem Beutel voll Kräutern gegen Sims Pollenallergie. T. hatte Jody inzwischen entlassen und unterhielt sich, während Kermit die Treppen zum Innenhof hinunterstieg, mit ihrer Freundin, über das Geländer der Terrasse gelehnt und den Blick auf die Straße weit unten gerichtet.
»Guck mal, das Werbeplakat«, witzelte sie gerade. »Vorteil, Spack. Charmant.« Die junge Ärztin liebte Wortspiele und diese Leidenschaft teilte sie mit der Pastoralreferentin.
»Ja, beinahe so wie Vorteilstube bei Zahnpasta«, meinte die Ältere.
In solcher Art gelöster Atmosphäre fand sie schließlich den Mut, T direkt anzusprechen.
»Hör mal, ich würde gern etwas loswerden. Etwas, das mich bedrückt. Gewissermaßen ein Geständnis.«
Sie zitterte und ärgerte sich darüber. T ließ ihrer Freundin Zeit, ihre Gedanken zu ordnen. Sie setzten sich auf die Rattanliege vor der großen Fensterfront. Leise sagte Lia, »Ich glaube, ich habe Peter vergrault.«
T kicherte nervös. »Wie bitte?«
»Nun, seit der Sache mit dem Delfin ging es bergab. Seit gestern Abend herrscht Funkstille. Er geht nicht ans Telefon.« Sie seufzte und sagte dann versöhnlich, »Wahrscheinlich bin ich ihm mit irgendwas zu nahe getreten.«
T sah Lia an und konnte, abgesehen von der Tatsache, dass sie ihr ein wenig leid tat, nur eines wahrnehmen. Hier bot sich die Chance, selbst mit Peter zusammenzukommen. Vielleicht hatte sie Glück und Peter würde Lia nicht mehr zu romantischen Treffen einladen.
Aber wünschte sie sich das tatsächlich? Wäre sie so weit, wieder eine Beziehung einzugehen? Und falls ja, würde diese Beziehung sich nicht letztlich so entwickeln wie damals diejenige mit Paddy, zu einer Kette von Inseln der Glückseligkeit in einem ansonsten einsamen Alltag? Besonders angesichts der Frage, ob Peter selbst so bald schon wieder bereit dazu war, würde sie dann doch wohl zu seiner Übergangsfrau, ohne Chance auf etwas Dauerhaftes. War es das, was sie wollte?
Lia erwartete anscheinend nicht, dass T verbal auf ihre Worte reagierte, denn sie fragte beiläufig, »Wie geht es eigentlich Jody? Ich habe sie vorhin in der Apotheke gesehen.«
»Das kann ich dir nicht sagen. Ich stehe unter Schweigepflicht«, sagte T im gleichen nachdenklichen Ton und sah an ihr vorbei.
»Es wäre gut, wenn sie jetzt hier wäre. Wir drei lieben immerhin denselben Mann.«
T schnaubte.
»Ja, der uns der Reihe nach hat abblitzen lassen. Eigentlich hat er seine Freundinnen immer versetzt, nach dem, was man...«
Sie hielt inne. »Keine Gerüchte«, dachte sie. »Stopp.«
»Es täte einfach gut, einander ohne Worte zu verstehen.«
Lia schien außergewöhnlich emotional.
T zuckte mit den Schultern. »Das renkt sich wieder ein.«
»Ja«, sagte Lia mit einem Lächeln, »Zweckoptimismus, berufsbedingt.«
T lächelte. »Theologen«, sagte sie breit, und Lias Mundwinkel zuckten.
Im Gegensatz zu Lia, die auf dem Rücken lag und deren Kopf den trockenen Gräsern oberhalb der Fensterfront zugewandt war, konnte T sehen, dass Kane, der jetzt am hinteren Tisch stand und Ingwer raspelte, aufmerksam geworden war.
»Ich bin Theologin, ja, und Christin. Aber ich bin kein Schlappschwanz. Da können andere noch so häufig behaupten, Christentum sei nur was für Weicheier.«
»Ich stehe zu meinen Entscheidungen«, sagte Lia abwesend. Beiläufig öffnete sie ihre Handtasche und zog ein Taschentuch hervor. Dabei fielen ein Panda-Sticker und eine Broschüre über Flussdelfine in Zoos auf den Boden. T konnte von ihrer Position aus schneller nach unten greifen und hob sie auf. Erstaunt stellte sie fest, dass die Broschüre offenbar ein Probedruck war. Das Datum war handschriftlich eingetragen worden und die Namen der Zoos fehlten völlig. Mit schwarzem Edding hatte jemand »Filmschule Chinatown« quer über die Rückseite geschrieben. Der Name der zugehörigen Stadt, der dahinter stand, war verwischt. Erst Lias erschrockene Reaktion setzte Tees gedankliche Kombiniermaschine in Bewegung.
»Wusstest du, dass diese Filmtiervorführung stattfinden würde?«, fragte sie.
Lia nickte.
»Und wie bist du an diesen Vordruck gekommen? Hat da jemand gepennt und unfertige Flyer ausgeliefert?«
Die Schülerin des Shaolin lachte, aber es klang nicht echt. Der Handzettel wurde feucht in ihrer Hand.
»Es hat jemand gepennt«, versetzte Lia, nun wieder sicherer. »Und dieser jemand bin ich.«
Sie zog mit Nachdruck an dem Papier, bis T es losließ. Auf ihren Blick hin setzte Lia noch hinzu, »Ich habe die Dinger im Büro gefunden, vor Monaten. Ich hatte keine Ahnung, was das alles sollte, aber es hat sich ja herausgestellt, dass alles seine Richtigkeit hat.«
Die Pastoralreferentin verließ die Apotheke und T blieb zurück mit der Erinnerung an den WWF-Panda, der auf dem Aufkleber geprangt hatte, an den Film-Panda und vor allem an den Baiji. Lange konnte sie sich allerdings nicht mit deprimierenden Vermutungen aufhalten, denn als sie, tief in Gedanken versunken, in den Flur hinaustrat, um sich in ihr Zimmer zu begeben, fiel ihr Blick auf eine Harfe, die ihr aus dem Qigong-Zimmer entgegenleuchtete. Sie betrachtete das Instrument interessiert. Es war eine große Folk Harp, etwas kleiner als eine Konzertharfe, und hätte direkt auf einem Strand in Cork stehen können, von einer Fee gespielt. T lachte über ihre eigenen romantischen Gedanken und nahm sich vor, Kane nach der Harfe zu fragen. Sie konnte nicht wissen, dass sie das Instrument erst sehr viel später und unter gänzlich anderen Bedingungen bei jemand völlig anderem wiedersehen würde, weil es hier nur zwischengelagert worden war. Seit Tagen schon hatte Peter schlecht geschlafen. Er fühlte sich unwohl, nervös und wusste dieses Gefühl keiner Ursache zuzuordnen. Nicht einmal tägliches Training am Sandsack hatte seine unerklärliche Wut beseitigen können. Beim Frühstück versuchte er sich an einer Bestandsaufnahme aller Belastungen seines Alltages. An den Mordfällen konnte es nicht liegen, denn bei allem Respekt vor den Verstorbenen war doch keiner auf eine Weise ermordet worden, die einen erfahrenen Ermittler vor nennenswerte Schockzustände stellte. Er war schon mit ganz anderen Tatsachen konfrontiert worden. Was war mit den Personen in seinem Privatleben? Da war zunächst sein Vater, oder besser die Tatsache, dass er grundsätzlich über alle Schritte seines Sohnes informiert zu sein schien. Verblüfft bemerkte Peter, dass er sich selbst in seinem Bad davor nicht sicher fühlte, denn auch dort war Kane eines Tages unvermittelt aufgetaucht. Seine Beziehung zu Leah dagegen schien auf den ersten Blick ungetrübt. Ohne nennenswerte gefühlsmäßige Einengung abends aus und verschiedenen Aktivitäten nachzugehen, schien die Ideallösung zu sein. Und doch brachte ihn irgendetwas an ihr gehörig durcheinander. In ihrer Unbefangenheit schwang eine bittere Note mit, wie er sie noch niemals gespürt hatte, und ihre mit zu vielen, obwohl unbestreitbar stilvollen, chinesischen Kunstgegenständen deutlich überladene Wohnung unterstützte sein Gefühl, erstickt zu werden. Sicher hing das mit ihrer ehemaligen Arbeit zusammen, während derer sie viel Leid anderer Menschen hatte auffangen müssen. Außerdem vermisste sie diese Arbeit. Das Problem war, dass Peter sich nicht bereit dafür fühlte, seinerseits die Folgen dieses Verlustes aufzufangen. Er konnte dafür keinen Grund nennen, denn er hatte Leah gern und wollte ihr helfen, aber er fühlte sich überfordert. Er hoffte, dass sie so deutlich wie er begriffen hatte, dass ihre Beziehung vor dem Aus stand. Die Frage war nur, wer es zuerst dem anderen sagte. Fair, das wusste er, wäre, wenn er es täte. Zum dritten, und bei diesem Gedanken verschluckte er sich an seinem Kaffee, war da noch Tee. Sie irritierte ihn auf der ganzen Linie. Als sie zum ersten Mal in der Apotheke aufgetaucht war, hatte er sie attraktiv, anziehend gefunden. Sie ihrerseits hatte ihn merkwürdig ambivalent empfangen. Noch immer stieg sein Blutdruck in die Höhe, sobald sie auftauchte, jetzt allerdings aus einem anderen Grund, und zwar deshalb, weil er genau wusste, dass... Ja, was eigentlich? Dass alle sie bemitleiden würden, weil ihr garantiert wieder einmal schlecht wurde? Dass sie zu viel redete und er sie nicht in allen Punkten verstand? Dass sie von einer Sekunde zur anderen von kindlich auf geradezu unheimlich selbstständig umschalten konnte, was ihn ärgerte, weil er so schnell nicht mitkam? War es das? Oder doch vielleicht die unumstößliche Tatsache, dass er jeden Abend, bevor er ins Bett stieg, nicht an Leah dachte, sondern an sie? Nach tagelangem Hin und Her hatte T es schließlich für besser gehalten, dass Ming Lee Jody in Zukunft weiter behandeln sollte. Sie selbst konnte ihr momentan nicht weiterhelfen. Im Gegensatz zu Leah war sie nicht fähig, die gemeinsame Gefühlslage Peter bezüglich als Vorteil zu erkennen. Ihre Eifersucht, so unbegründet sie auch sein mochte, stand im Weg, wenn es darum ging, Jodys Energien in ihr Gleichgewicht zurückzuführen. Da spielte es keine Rolle, dass sie den Grund für Jodys Traurigkeit sehr schnell erkannt hatte und sich anderen gegenüber stets sehr vorsichtig und respektvoll über sie geäußert hatte, um sie nicht bloßzustellen. Ein- oder zweimal hatte sie sogar dafür gesorgt, dass in einer Gesprächsrunde das Thema gewechselt wurde, um zu verhindern, dass Jody über ihre Probleme sprechen musste. Dennoch war sie wütend auf sich selbst. »Eigentlich müsste ich zu Ming Lee«, dachte sie, »denn ich übertrage meine Eifersucht und Wut auf Jody statt auf Leah, was unverständlich ist.« Aber Ming Lee scheint mir auf freundliche Art und Weise aus dem Weg zu gehen. Sie ist die geheimnisvollste Person, die ich kenne. Nicht einmal Kane und der Ehrwürdige kommen damit. T wollte Jody persönlich in Ming Lees heilende Obhut geben und hatte sich deswegen für den Abend mit ihr verabredet. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte Kane ebenfalls beschlossen, dabei zu sein, und das irritierte sie. Anscheinend wünschte er nicht, dass seine Schülerin und Ming Lee allein, das heißt ohne ihn, Zeit miteinander verbrachten. Obwohl T sich diesen Gedanken augenblicklich selbst verbat und auf diese Weise viel von ihrer emotionalen Kapazität gebunden wurde, konnte auch dieser Moment das starke Gefühl nicht beseitigen, das sie bereits seit dem frühen Morgen die Arbeit versüßte, nämlich den Eindruck, dass etwas ganz Besonderes in der Luft lag. Es war einer jener Tage, an denen man schon mit einem Kribbeln im Bauch aufstand, weil etwas Wichtiges und Schönes bevorstand, wobei man aber noch nicht genau wusste, was das war. T vermutete stark, dass dieses Wunderbare irgendwie mit Ming Li zusammenhing. Den ganzen Morgen schon hatte sie an die geheimnisvolle alte Dame mit dem liebevollen Gesicht denken müssen. Ob sie heute einen Teil ihres Schleiers lüften würde? »Was ist das?« fragte Jody plötzlich und blieb auf einer der Stufen auf halber Höhe des Hauses stehen. Es war recht dunkel im Treppenhaus, denn draußen war die Sonne bereits untergegangen. Vom Loft her erreichte sie nur der schwache Lichtschein weniger Kerzen. Alle, sowohl Kane als auch Jody und T, lauschten. Die junge Ärztin zuckte mit den Schultern. Es war seltsam. Was sie hörte, klang sowohl wie ein Ton als auch wie ein Geräusch, und es wurde eindeutig von einem Menschen hervorgebracht. Aber sie konnte es nicht einordnen. »So was Ähnliches habe ich schon mal irgendwo gehört«, stieß Jody ehrfürchtig hervor. »Ich weiß bloß nicht mehr, wo. Nur, dass es etwas ganz Besonderes war.« T löste sich unruhig aus der Betrachtung. »Ja, heute ist ja auch ein besonderer Tag«, sagte sie, zu ihrer eigenen Überraschung vor Ironie triefend. »War sie schon wieder eifersüchtig? Worauf?« Aber berührt hatte der Klang sie doch. Sie hielten wieder inne. Kane lächelte undurchsichtig. »Wusste er, was oben vor sich ging?« »Warum gehen wir nicht einfach hoch und schauen mal, wer es ist?«, fragte T salopp. So ganz wohl war ihr bei dieser Vorstellung allerdings nicht, denn der Ton, den sie hörte, war so tief, dass er genauso gut auch von unten oder von der Seite hätte kommen können. Er war von einer enormen Weite, aber auch von großer Melancholie. Diese Mischung verwirrte die junge Heilerin. Wen kannte sie, der so große Gefühle in eine Art Gesang legen konnte, der dem Wind über weiten Ebenen glich? Und wer im Umkreis der Apotheke beherrschte diese merkwürdige Sprache? Dann traf sie die Logik der Situation wie ein Keulenschlag. Es musste Ming Li sein. Vermutlich befand sie sich bereits oben in der Apotheke. Sie waren schließlich verabredet. Aber die Sprache. Ming Li sprach akzentfrei Chinesisch und auch ihr Englisch war nahezu perfekt. Es war gut möglich, dass sie noch weitere Idiome beherrschte. Oder sogar... »Kane«, hörte sie sich fragen. »Bitte, woher stammt Ming Li ursprünglich? Was ist ihr Heimatland?« Der Shaolin-Priester lächelte erneut, diesmal vielsagend, als wolle er ausdrücken, »Gut, dass du endlich fragst.« Dann sagte er schlicht und so leise, dass selbst Jody, die nur eine Treppenstufe höher stand, Mühe haben musste, ihn zu verstehen, »Tibet.« »Das Land des immerwährenden Windes. Natürlich, es musste ein Lied oder Gedicht aus ihrem Heimatland sein.« Sie imitierte den Wind und sang damit gleichzeitig von der Natur, die er prägte. Während sie zu dritt die obersten Stufen der Treppe erklommen, die zu Kanes Apotheke führte, wobei der Shaolin vorausging, bemerkte seine Schülerin, dass ihnen jemand folgte. Dieser jemand war offensichtlich gerannt, um sie noch vor der Apotheke einzuholen, denn er war außer Atem. »Jody«, keuchte Lia Tees Begleiterin von hinten entgegen, wobei sie den anderen beiden freundlich zunickte. »Endlich erwische ich sie einmal privat. Ich möchte mich bei ihnen bedanken.« Wie die junge Heilerin auf den ersten Blick erkannte, war die Pastoralreferentin müde und traurig, lächelte aber dennoch, als sei nichts vorgefallen. Tee machte sich ihre Gedanken und sorgte sich um die Freundin. Ein Blick in Kanes Gesicht sagte ihr, dass es ihm ähnlich ging. »Bedanken bei mir? Weshalb?« fragte Jody ehrlich überrascht. »Nun, weil...« Lia wählte ihre Worte mit Bedacht. »Weil sie die Dienstpläne nachträglich geändert haben. Kermit hat mir zugetragen, dass Peter eigentlich mit ihnen zusammen Dienst gehabt hätte und wegen meiner SMS im Zoo spontan getauscht hat. Sie hätten ihn nicht decken müssen.« »Sie liebt ihn tatsächlich«, dachte T im selben Moment, in dem das ausgesprochen worden war. »Jody liebt Peter.« Es ist kein Weg daran vorbeigegangen. Sie hat ihn decken müssen. Bei Lia allerdings war sie nicht ganz so sicher, was die Liebe zu Peter anbetraf, und die merkwürdig abgeklärte, geläutert wirkende Stimme der Pastoralreferentin war nicht dazu angetan, diesem Zweifel entgegenzuwirken. Aber welche Rolle spielte diese Frage schon, jetzt, wo die beiden nach allem, was sie wusste, mindestens eine Beziehungskrise durchmachten, wenn sie sich nicht sogar getrennt hatten? »Das ist schon okay«, sagte Jody und drängte sich an Leah vorbei, die sie beim Reden überholt hatte. Aber nicht, ohne in der Tür zum Loft Kanes Arm zu streifen, denn der Apotheker war gerade im Begriff, die Treppe wieder hinabzusteigen. Und nicht, ohne Peters Vater zuzulächeln. »Also bis dann«, verabschiedete T sich 10 Sekunden später und drehte sich auf dem Absatz um, nachdem sie sich vor Ming Li verbeugt hatte. Auch Leah hatte ihre Mission erfüllt, warf allen ein »Also, wir sehen uns« zu und begab sich mit raschen Schritten hinunter auf die Straße. T war jetzt allein mit Kane im Treppenhaus. »Gehen wir«, sagte sie, »Lucy wartet sicher schon.« »Von hier gehst du besser allein weiter«, sagte Kane nach ein paar Schritten. T stutzte. »Weshalb?« »Weil Peter spüren kann, dass wir hier sind. Er wird uns bald entgegenkommen.« »Von dort.« Er wies zur Straße hinunter. »Ich verstehe nicht. Er wartet doch sicher auf Leah, und sie muss ihm genau in die Arme laufen. Weshalb also soll ich ohne dich gehen?« fragte T und drehte sich auf ihrer Stufe zu ihm um. »Weil du ihn liebst«, sagte Kane schlicht. »Unsinn«, protestierte sie, »ich...« In diesem Moment erschien Peter auf dem untersten Treppenabsatz. »Lass das bitte, ich kann mein Privatleben ganz allein regeln«, wisperte T. Kane in Gedanken zu. Laut sagte sie, »Ich meine, das tun doch viele Menschen. Lieben, meine ich.« Dann dachte die Shaolin-Schülerin an Jody und wandte den Blick zur Wand, weg von ihrem Lehrmeister und von dessen Sohn. Panik kroch in ihr hoch. Was hatte Leah gesagt? War die Beziehung zwischen ihr und Peter tatsächlich beendet? Was mochte Peter selbst fühlen? Hatte Kane die Situation zutreffend erspürt? Es entsprach so gar nicht dem Weg der Shaolin, in das Leben anderer einzugreifen. Aber hier ging es um seinen Sohn. Errötend drängte sie sich an die kalte Backsteinwand und schob sich an dem Polizisten vorbei, ohne ihn anzusehen. Kane stellte sich ihr nicht in den Weg. Er ahnte, dass es noch eine Weile dauern würde, bis sie sich ihre Liebe so eingestand, wie er, Kane, sie bereits jetzt an ihrer Stadt spürte. Und bis Peter sich die seine wirklich eingestand. »Wo gehst du hin?« fragte der Polizist und trat ein paar Stufen tiefer ihr hinterher. »Nach Hause. Ich habe zu tun.« »Bleib noch«, sagte er schlicht und sah ihr in die Augen. »Wir könnten ins Chandlers gehen und etwas trinken.« T blinzelte irritiert und senkte den Blick. »Ich muss gehen«, sagte sie. »Ich verreise bald. Ich will mal wieder nach Irland. Ich suche noch einen Mitfahrer und wollte gerade Paddy fragen.« Im gleichen Moment hätte sie sich ohrfeigen können. Musste sie ausgerechnet jetzt McDermott erwähnen? Sie stotterte noch ein wenig weiter. »Du weißt schon, nach Dublin, weil...« Sie verstummte. Was war das plötzlich? Wieso hielt er ihren Blick so lange stand? Das hatte er noch nie getan. Konnte es wirklich sein? Meinte er es ernst? Wollte er sie tatsächlich? »Bleib noch«, sagte er wieder. Er stand jetzt auf derselben Stufe wie sie. »Bleib bei mir.« Er roch so gut, so unheimlich anziehend. Sie zögerte verwirrt. Das sollte nicht der einzige Grund sein, weshalb sie seinem Werben schließlich nachgab. Sie sah ihm in die Augen, sie wollte fragen, »Und warum sollte ich das tun? Du zeigst mir doch ständig, dass du mich nicht ausstehen kannst. Du gehst mir aus dem Weg, und überhaupt bist du doch mit Leah zusammen, oder etwa nicht?« Sie wollte ablehnen und behaupten, sie könne nicht bleiben, sie müsse erst den Baiji retten oder ihren inneren Schweinehund überwinden oder ihre Sexualität wiederfinden oder irgend so etwas. Aber Leah hatte schließlich angedeutet, dass ihre Beziehung mit Peter praktisch beendet war. Und sie wusste nicht, was in der Zwischenzeit geschehen war. Vielleicht hatten die beiden Schluss gemacht. All ihre Ausreden führten zu nichts. Die Shaolin-Schülerin seufzte. Verwundert bemerkte sie, dass da noch mehr war als nur körperliche Anziehungskraft. Sogar wesentlich mehr. T ließ es zu, dass die Ahnung, in Peter den ihr zugedachten Gefährten gefunden zu haben, zur Gewissheit wurde. Kane hatte sie durchschaut. Er hatte absolut recht damit, dass sie seinen Sohn liebte. Aber es war ihr eigenes Gefühl, das jetzt sprach, und nicht die Abhängigkeit von den Worten ihres Lehrmeisters. Trotzdem umgab sie noch immer Panik. Zugleich wollte sie nicht widerstehen. Als die Verwirrung zu groß zu werden drohte, klang Kanes Stimme in ihren Ohren wie Musik. »Weil du ihn liebst.« Und plötzlich war da noch etwas anderes, realeres. Kanes Stimme erreichte ihre Gedanken. »Und mein Sohn liebt dich auch. Hört auf, voreinander wegzulaufen.« Tee ergriff Peters Gesicht mit beiden Händen. Seine Arme umfassten sie, seine Berührung drängte sich in ihren Magen und riss sie mit Leib und Seele auf ihn zu. Alle Ängste und Vorbehalte standen vor ihrem Bewusstsein Schlange, aber der überwältigende Moment hielt diese Gedanken in Schach. Tee konnte nicht anders, als sich ihrem und seinem Verlangen hinzugeben und fand sich schon bald in einem leidenschaftlichen Kuss. Als sie irgendwann später wieder zu sich kam und sich umsah, war Kane nicht mehr da. Sie waren allein im Treppenhaus. Aber Tee wusste, dass jemand sie beobachtet hatte, und sie ahnte, dass es Ming Lee gewesen war. Als sie später an diesem Abend im Chandlers Paddy, Kermit und TJ begegneten, schwebte die Schülerin des Shaolin zwischen Überraschung und größtem Glück. Als Kane am darauffolgenden Morgen seine Apotheke betrat, bemerkte er sofort, dass sich etwas verändert hatte. Allerdings in einer Richtung, die er nicht erwartet hatte. Er sah sich aufmerksam um, auf der Suche nach der Ursache dessen, was er spürte. Die beklemmende Atmosphäre schlug ihm entgegen wie eine Mauer aus Stein. Wenn auch wie eine Mauer, aus der bereits einige Ziegel entfernt worden waren, um Atmung zu ermöglichen. Der Raum war sauber und aufgeräumt, und auf den ersten Blick erschien er menschenleer. Kanes Blick jedoch wanderte weiter durch die Apotheke. Am Fenster stand Tee, dem Sonnenlicht schräg zugewandt, so dass sie die Tür einsehen konnte, vor einer Staffelei mit Reispapier und hauchte mit einem Pinsel Schriftzeichen auf die empfindliche Oberfläche. Der Priester las, ohne es zu wollen: Gelassenheit, Liebe, Achtsamkeit, Unverständnis. Tee beobachtete Kane, während er wortlos seine Kräuterregale entlangschritt. Als er schließlich ein Schränkchen öffnete, bemerkte die Schülerin des Shaolin einen Moment lang seinen vertrauten, väterlichen und doch distanzierten Blick. Eine Millisekunde später, so schien es ihr, verwandelte sein Augenaufschlag sich zu einem Forschen, das ihr die Wahl ließ, zu antworten oder zu schweigen. Sie entschied sich zu schweigen, ließ die Staffelei stehen und begann unvermittelt damit, Reis für eine Kräutermischung abzuwiegen. Kane öffnete einen großen, irdenen Krug und reichte ihr einen Löffel voller Dattelsamen zum Mahlen. Seine Schülerin stöhnte leise und rückte die benötigten Gerätschaften zurecht. Sie wusste, die Zutaten, die er ihr gab, stärkten den Geist. Unvermittelt drängte sich ihr der Eindruck auf, dass der Apotheker bereits ahnte, was sie bewegte. Es war nicht ihre Absicht, ihr Privatleben vor ihrem Lehrmeister auszubreiten, besonders deshalb nicht, weil sie damit seinen Sohn in ein schlechtes Licht rücken würde. Aber jemand mit seinen Fähigkeiten würde ohnehin bald wissen, was geschehen war. Kane konnte Dinge erspüren, die anderen verborgen blieben. Vielleicht würde es wenigstens ihr selbst gut tun, sich ihm anzuvertrauen. »Er hat sich geirrt«, sagt er, seufzte sie resigniert. »Er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Zu viel Bier gestern, das muss es wohl gewesen sein«, sagt er. »Aber er konnte doch noch gar nichts getrunken haben, er kam direkt vom Dienst. Ich verstehe ihn nicht.« Sie stand mit dem Rücken zu Kane, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Aber es war ja ohnehin ungleich wichtiger, dass ihm das ihre nicht im Blickfeld war. Sie spürte, wie die Hitze ihrer Tränen ihr zu Kopfe stieg und atmete automatisch ruhiger und umfassender. Dann lenkte sie ihre Aufmerksamkeit tiefer in ihren Unterleib. »Er sehnt sich nach dir, genauso wie du dich nach ihm sehnst. Möglicherweise ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für euch beide gekommen.« Ich kann spüren, dass du auf deinem geistlichen Weg einen wichtigen Schritt ohne ihn tun musst. Tee lachte wild und entzündete ein Streichholz, um Feuer für einen Tank zu entfachen. Nur einen Zettel hatte Peter auf seinem Kopfkissen hinterlassen, nachdem sie sich ihm in einer Explosion des Vertrauens und der Lebenslust hingegeben hatte. Nach all dem, was geschehen war, hatte sie endlich ihre schmerzvollen Erinnerungen ein wenig vergessen und auch ihn glücklich machen können, für einen Abend. Und dann das. Er könne nicht mit ihr zusammen sein und sie möge seine Feigheit entschuldigen. Na wundervoll. Es kann ja sein, dass ich mich weiterentwickeln muss. Das geht doch jedem so. Aber mit allem Respekt, er hat mir den Laufpass gegeben. Er sehnt sich nicht nach mir. Er liebt mich nicht.
Vielleicht, sagte Kane nachdenklich, vielleicht flieht er vor dir, weil er Angst hat, dass du es sonst statt seiner tust.
Tee versetzte knapp. Er hätte mich für immer haben können. Bei ihm hätte ich von Anfang an meine Angst abgelegt. Schon von Anfang an.
Kane wusste, worauf sie anspielte. Nicht umsonst war sie Peter beinahe ebenso lange aus dem Weg gegangen wie er ihr. Daniels hatte ihr wehgetan, und die Narben waren noch lange nicht verheilt. Unvermittelt sagte er, »Ich gehe und sehe nach meiner Pilzzucht. Man kommt dort vorbei auf dem Weg zum Reisverkäufer, und wir brauchen viel Reis, scheint mir, sehr viel Reis.
Nahrung für Seele und Leib, Medizin.«
»Ja«, setzte Tee hastig hinzu, »und vielleicht sogar noch viel mehr Reispapier. Terry hat mich gebeten, Kalligraphien fürs Chandlers anzufertigen, und da möchte ich etwas Besonderes herstellen. Ich habe die ganze Nacht lang gemalt.« Sie wandte sich um und trat an die Staffelei. Der Shaolin spürte deutlich die Trauer der jungen Heilerin und empfand tiefes Mitgefühl. Es war nicht nur die Enttäuschung wegen Peter, sondern auch die Trauer um ihr Kind. Und sie trug, seit sie von Peters großer Last erfahren hatte, auch diese in sich. Seine Trauer um so viele Menschen, die ihn in sein Schneckenhaus getrieben hatte. Es war Zeit, Tee deutlich zu machen, dass er selbst, Kane, sich einmal in einer ganz ähnlichen Situation befunden hatte, wie sie jetzt. Vielleicht konnte sie dann ein letztes Mal loslassen und von Neuem anfangen.
»Tee«, begann er, »ich bin sicher, Peter hat dir erzählt, dass er lange Zeit nicht wusste, dass ich noch lebe.«
»Ja«, bestätigte sie knapp und vollendete das Schriftzeichen für »Schutz«.
»Weißt du auch, dass ich ebenfalls keine Nachricht von seinem Überleben hatte?«
Offensichtlich war das nicht der Fall, denn sie sah ihn mit entsetzten Augen an.
»So war es«, fuhr er fort. »Ich war also in einer Situation, die deiner jetzt sehr ähnlich ist. Auch ich habe mit dem Gedanken umgehen müssen, mein Kind verloren zu haben.«
Tee platzte heraus. »Du hast deinen Sohn aber nicht umgebracht.«
»Hast du dein Kind denn umgebracht?« fragte er leise.
»Nein«, musste Tee einräumen, »das habe ich nicht. Aber ich trug es in meinem Körper, ich hätte es beschützen müssen.«
»Du konntest es nicht beschützen. Vielleicht wollte das Baby selbst noch nicht zur Welt kommen. Kinder suchen sich aus, wann und in welche Situation hinein sie geboren werden.«
Tee antwortete noch leiser. »Dann war ich es vielleicht nicht wert, es aufzuziehen.« Ganz entgegen seiner Gewohnheit spürte Kane, dass es ihm schwer fiel, Distanz zu wahren. Zorn und Mitgefühl hielten sich nahezu die Waage. Er nahm seine Schülerin, die mehr eine Tochter für ihn war als eine Gehilfin, in seine Arme.
»Jedes Leben hat denselben Wert. Du verstehst im Moment nicht, weshalb alles so gekommen ist. Aber es hat sicher einen Sinn. Ich habe in dieser Lage die Möglichkeit wahrgenommen, meinen Sohn zu suchen. Ich ging meinen geistigen Weg weiter, indem ich körperlich davonzog. Vielleicht wäre das auch für dich die richtige Entscheidung.«
Tee versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie hatte bereits von sich aus überlegt, die Stadt zu verlassen. Vielleicht hatte der Shaolin recht mit seinem Rat. Seine Erfahrungen konnten für sie einen unermesslichen Schatz bergen. Aber hatte er nicht betont, dass Peter lange Zeit nicht gewusst hatte, dass sein Vater noch lebte? Sie spürte plötzlich, dass der Mann, den sie liebte, voller Angst war, dass ihm zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der vergangenen Nacht einfach der Mut gefehlt hatte, um das, was er mit ihr begonnen hatte, zu vollenden. Er wollte nicht noch einmal so verletzt werden. Es reichte, dass ihm sein Vater wieder derartig nahe gekommen war. Das war gefährlich genug. Unvermutet überkam Tee die ganz und gar erstaunliche Gewissheit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das galt. Trotz aller Schwierigkeiten. Sie nahm ihrerseits all ihren Mut zusammen und sah Kane mit weit offenen Augen an.
»Danke für deinen Rat«, sagte sie. »Er hat mir die Augen geöffnet für das, wozu ich längst entschlossen bin.«
»Danke. Aber danke, nein. Ich werde bleiben.«
»Es ist gut, dass ich hier bin. Vielleicht ist es mir bestimmt.«
Entschlossen stellte sie eine Fiole in Kanes Regal, die das Knotenmuster der keltischen Hochkreuze trug. Im Kerzenlicht warf das Fläschchen ein flackerndes Abbild auf die dahinterliegende Wand,
kaum sichtbar, weil das Glas beinahe schon den mit buddhistischen Ornamenten bemalten Putz berührte. Und trotz unterschiedlicher Größe waren die beiden Verzierungen identisch. Die Shaolin-Schülerin spürte, dass Kane nicht hatte erkennen können, ob sie diese Übereinstimmung wahrgenommen hatte, obwohl sie ihm sicherlich aufgefallen war, und ging gelassen wieder zur pharmakologischen Tagesordnung über. Nur sie selbst wusste, welche Erinnerungen an irische Landschaften, Kirchen und Gedanken dadurch in ihr wachgerüttelt wurden. Schließlich murmelte sie in eine Terrakotta-Amphore, die sie neben die Kräuterwaage stellte: »Alle träumen nur auf einen kurzen Moment hin. Einen Kuss, eine Hochzeit, einen Sieg oder so etwas. Ich nehme die Dinge als Ganzes, langfristig, so wie sie sind. Dann kann man einiges ertragen.« Sie platzierte ein Gewicht auf der Waage und legte den Kopf schräg, um den Zeiger auf dem Ziffernbogen besser erkennen zu können. »Seit wann wusstest du es? Ich meine, das mit dem Baby, dass ich nicht mehr...« Sie stockte. Er ließ ihr Zeit. »Dass ich nicht mehr schwanger bin?« »Von Anfang an.« »Du hast es an meinem Puls erkannt, richtig?« Er zuckte mit den Schultern. »Aber Kane, du hast mich doch aufgefordert, auf mein Kind aufzupassen. Du hast verlangt, dass ich daran denke. Du hast gesagt, das Kind würde mich brauchen.« »Ja, und das habe ich auch so gemeint.« Nachdem sie ein wenig über diese Äußerung nachgedacht hatte, war jetzt Tee diejenige, die mit den Schultern zuckte. Es tat gut, dass noch immer die Flasche dort im Regal stand, auf die sie sich konzentrieren konnte. Nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte, erkundigte sich Kane: »Weshalb willst du bleiben?« Tee antwortete aus vollem Herzen: »Weil ich deinen Sohn liebe, weit über das Körperliche hinaus. Es ist mir egal, wenn er mich nie wieder anfasst. Ich meine, mit Verlaub, Peter ist ein faszinierender Mann, aber er wäre völlig ungeeignet dafür, ein normales Familienleben zu führen.« Kane nutzte ihre kurze Sprechpause und erwiderte kryptisch: »Den Shaolin-Weg sind wir alle gegangen.« Tee ließ sich nicht beirren. »Ich tue das, wovon ich glaube, dass es das Beste für ihn ist. Das war auch der Grund dafür, dass ich zuerst gehen wollte. Das heißt, zumindest teilweise. Ich meine, es war einer von mehreren Gründen. Natürlich habe ich auch an mich gedacht.« In Tees Ohren nahm die bedachtsam ausgesprochene Antwort ihres Mentors kein Ende. »Überlege nicht, was das Beste für ihn ist. Überlege, was das Beste für alle ist.« Er dachte klar an die 10.000 Dinge, an alles Lebendige, sah aber flüchtig an ihr entlang. Und sie begriff, dass er glaubte, es könne wieder geschehen sein. Sein Blick ruhte einen Moment lang auf ihrem Unterleib. Nun, sie wusste es besser. Aber selbst wenn er richtig gelegen hätte, es wäre niemals der Grund für ihr Bleiben gewesen. Schon gar nicht hätte sie absichtlich etwas herbeigeführt, das sie zum Bleiben zwang. »Ich bin alt genug und weiß, was ich tue. Ich schaffe das schon allein.« Nach außen hin wirkte sie völlig ruhig. Ihr Herz dagegen fühlte völlig anders. Es schlug Purzelbäume wie ein außer Kontrolle geratener Gummiball. Immer wieder hämmerte eine Frage gegen ihr Herz. Was war, wenn das Unmögliche möglich war? Was wäre, wenn Kane trotz allem richtig lag? Daran wollte sie nicht denken. Dennoch spürte sie immense Sehnsucht, die sie begreifen ließ, dass sie mit jemandem darüber sprechen wollte. Nur mit wem? Peter kam ja wohl nicht mehr in Frage. Immer wieder tauchten zwei Männer vor ihrem geistigen Auge auf: McDermott und Kincaid. Paddy, TJ oder Peter, diese Frage war noch gestern ganz leicht zu beantworten gewesen. Jetzt allerdings, da sie sich einsam fühlte, besaß jeder der drei die eine entscheidende Eigenschaft: die Fähigkeit, Geborgenheit zu geben. Unvermittelt sagte Kane: »Beruhige dich. Verwandlung des Inneren, Erkenntnis, Entwicklung, diese Dinge brauchen Zeit. Gestehe sie dir zu. Der Weg zur Entscheidung führt oft durch völlige Verwirrung.« Oh ja, verwirrt fühlte sie sich. Das war allerdings keine neue Situation. Plötzlich sprudelte es aus ihr heraus: »Kane, bitte verzeih mir meine Offenheit. Ich habe bislang mit niemandem darüber sprechen können, was es für mich bedeutet, ein Kind zweier Nationen zu sein. Aber Peter und du, ihr kennt diese Situation und könnt meine Gefühle nachvollziehen. Deine Entscheidung ist vor langer Zeit gefallen. Du hast deinen Weg gefunden. Peter scheint es ein wenig so zu gehen wie mir. Ich liebe beide Kulturen und möchte mich von keiner von ihnen trennen. Und ich bin in beiden Religionen zu Hause, in der meines Vaters, also auch in deiner, zwar nur ein wenig. Aber es ist nicht zu leugnen, dass diese Verbindung besteht. Hier in Chinatown, in deiner Apotheke, habe ich den Weg zur Heimatfindung beschritten, und ich möchte ihn nicht wieder verlassen, nur weil Peter sich gegen mich entschieden hat. Ich brauche dieses Miteinander beider Kulturen. Bitte spielt sie nicht gegeneinander aus. Zwingt mich nicht zu wählen. Kane spürte, dass sie einen weiteren Schritt in ihrer geistigen Entwicklung hinter sich gebracht und ein kleines, aber entscheidendes bisschen freier geworden war, und er freute sich für sie. Die starke Frau, die in ihr steckte und Peter nicht im Wege stehen, aber dennoch ihren eigenen Weg fortsetzen wollte, kam Stück für Stück zum Vorschein, und das war etwas Gutes. »Was wirst du jetzt tun?« fragte er und legte damit den Finger in die Wunde. T wusste selbst nicht, was das Richtige war, denn sie würde Peter kaum aus dem Weg gehen können. Sie antwortete nicht, aber das war auch nicht nötig. Kane hatte offenbar ihren Konflikt erkannt und sprach weiter: »Ruh dich aus, solange du das brauchst. Vergiss nur nicht, deinen eigenen Weg weiterzugehen, ganz egal, wo das sein wird.« Er nahm eine Gießkanne zur Hand und begann, sich um die Blumen auf dem Fensterbrett zu kümmern. »Erinnerst du dich an unser Gespräch von gestern Abend?« fragte der Shaolin schließlich. »Selbstverständlich«, nickte T, erleichtert wegen des Themenwechsels. Die abendlichen Unterhaltungen, kurz bevor das normale Tagewerk verrichtet war, waren ihr sehr wichtig, denn obwohl sie meist nicht sehr lange dauerten, waren sie doch immer inspirierend und lehrreich. Das gestrige Gespräch war ihr allerdings besonders nahe gegangen. Die Erlebnisse im Zoo hatten ihr zu denken gegeben, und am Vortag hatte sie endlich einen Entschluss gefasst. Sie war aufgeregt zu Kane gelaufen und hatte ihm von dem Baiji erzählt, in der Hoffnung, er würde einfach hingehen und das Tier in würdigerer Umgebung platzieren. Aber Kane hatte dieses eine Mal nicht nur anders reagiert, als sie erwartet hatte, sondern sogar so, dass sie entsetzt vor ihm zurückgewichen war. Er hatte ganz einfach gesagt: »Du empfindest Mitleid mit dem Tier, weil es in einem winzigen Becken ohne Artgenossen leben muss. Aber sieh genauer hin, niemand quält es. Im Yangtze wäre es nicht nur ebenfalls allein, sondern auch wieder dem Lärm und der schlechten Sicht ausgeliefert. Möglicherweise ist es besser so, wie es ist.« Sie hatte versucht, ihn davon zu überzeugen, dass ein größeres Becken in jedem Fall noch besser für den Delfin wäre, und davon, dass das Tier nicht in den Händen von Geschäftsleuten bleiben durfte, deren Interesse am Baiji möglicherweise nur vordergründig war und die somit unberechenbar waren. Erst recht galt das für jene besondere Sorte von Wissenschaftlern, die ausschließlich an Profit interessiert waren. Und obwohl die junge Ärztin keine Beweise in der Hand hatte und auch niemanden beschuldigte, konnte sie sich doch des unbestimmten Eindrucks nicht erwehren, dass es bei diesem speziellen Klonprojekt ausschließlich um Geldvermehrung ging. T hatte Kane daran erinnert, dass er selbst einmal gefragt hatte: »Wenn ein Mensch einen Missstand erkennt und nichts dagegen unternimmt, wie kann er sich dann selbst noch als Menschen bezeichnen?« Aber all das schien ihn nicht zu tangieren. Es wirkte, als hätte er etwas gegen ein Denken in Wenn-Dann-Beziehungen. Oder als interessiere ihn nur, was ihn im jeweiligen Moment direkt anging, was bei ihm anklopfte. Politik, Tierschutz, Artenschutz. Eventualitäten waren zunächst leere Worte, konkrete Hilfegesuche dagegen forderten zum Handeln auf. »Es war zweifelsohne ein besonderes Gespräch. Wieso fragst du?« hakte T nach. »Nun, ich habe dank deiner Hartnäckigkeit begonnen, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, etwas für den Delfin zu tun.« T wollte in Jubel ausbrechen, aber Kane winkte äußerst bestimmt mit dem Arm. »Auf diese Weise ist mir einmal mehr bewusst geworden, dass auch ein Meister von einem guten Schüler etwas lernen kann. Wir alle finden immer einen Lehrer. Die Erkenntnis hört nicht auf. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du vielleicht auch in anderer Hinsicht meine Schülerin sein und eine Shaolin-Nonne werden willst. Wer weiß, vielleicht wirst du sogar Priesterin.«
»Ich dachte, wir wollten den Delfin retten.«
Kane schnaubte nachsichtig. Sie reagierte genauso, wie er es von Peter kannte. Und genau wie bei seinem Sohn leuchtete hinter der erwachsenen Fassade eine ursprüngliche, beinahe kindliche Frische. Alles zu seiner Zeit, sagte er sanft. Tee drehte sich zu ihren Kräutern um. Ihr war klar, dass sie eine Weile brauchen würde, um auf seine unerwartete Frage ernsthaft antworten zu können. »Priesterin«, hallte es um ihr inneres Ohr. »Priesterin«, das war das einzige seiner Worte, das ihr nahe gekommen war. Schon von Kindesbeinen an hatte sie sich gewünscht, eine Priesterin zu sein. »Halt, nein, ganz korrekt war das nicht.« Als ganz kleines Mädchen war sie behütet in der Religion, oder besser der religiösen Lebensweise, ihres Vaters aufgewachsen, wie jedes chinesischstämmige Kind ihrer Umgebung. Ihre Mutter hatte versucht, ihr ihre geistige Welt nahezubringen, und zwar zunächst erfolglos. Dennoch waren sie beide beharrlich zu hohen Feiertagen in die katholische Kirche gegangen. Ihr Vater hatte ihr Verhalten verständnisvoll geduldet, und so hatte Tee sich eines Tages als Dozentin der Theologie in Irland wiederfinden können. Mit dem Wunsch, Priesterin zu werden und dem Wissen darum, dass ihr diese Erfüllung niemals vergönnt sein würde. Und nun stand sie in einer chinesischen Apotheke, errichtet in einem ehemaligen Lagerhaus, das von westlichen Baumeistern in amerikanischem Stil erbaut worden war, ebenfalls zwischen zwei Kulturen. Und der weise Apotheker wies ihr die Möglichkeit, ja bot ihr beinahe an, stellte in Aussicht, eines Tages vielleicht Priesterin zu werden. Buddhistische Priesterin. Das hieße, sie müsste Gott verraten, denn der Buddhismus hatte seine eigenen Götter. Gautama allerdings, der indische Prinz, auf den der Buddhismus zurückging, hatte den Standpunkt vertreten, man könne über metaphysische Gegebenheiten keinerlei Aussagen treffen. Das hieß möglicherweise, er habe zwar das hinduistische Göttersystem übernommen, mit dem er aufgewachsen war, aber es stünde unter Umständen keine ureigenste Erfahrung dahinter, und die Notwendigkeit der Annahme desselben sei auch keine unumstößliche Behauptung des Erleuchteten. Er hatte schließlich niemals selbst als Gott verehrt werden wollen. Ohnehin hieß es doch im Buddhismus, man müsse, ja dürfe nichts annehmen, das man nicht selbst erfahren hatte. Andererseits konnte diese Lebensweise problemlos neben der philosophischen Richtung des Konfuzianismus existieren, der sehr viel Wert auf Gehorsam gegenüber den Autoritäten legte, was ja wohl beinhaltete, anzunehmen, was diese sagten. Der Buddhismus versuchte, das Leiden, das er in allem Leben entdeckte, zu beenden, indem er den achtfachen Pfad der Tugenden und der Erkenntnis beschritt. Wer zur Erleuchtung gelangte, konnte sein Ego ablegen und war mit allem eins. Verkörperung des allumfassenden Mitgefühls. Widersprach das so sehr dem, was sie im Christentum gelernt hatte? Obwohl, Jesu passionierte Tempelreinigung und der buddhistische Verzicht auf Leidenschaften waren oberflächlich betrachtet Gegensätze. Wie sah es darunter aus, dahinter? Fand sich eine gemeinsame Basis, ohne dass sie faule Kompromisse einging? Diese Gedanken kannte Tee seit ihrem Studium, und sie hatten sie in oszillierenden Bewegungen einmal ihrem Vater näher gebracht, dann wieder von ihm entfernt. Sie stöhnte unwillkürlich auf. Die erstaunlich einfache Frage, ob es überhaupt Shaolin-Priesterinnen gab, half ihr aus diesem Gefühlsstillstand heraus. Überhaupt, würde es nicht in der anderen Religion ebenso viele Probleme geben wie in ihrer eigenen? »Du grübelst zu viel«, sagte Kane lächelnd, und zum ersten Mal empfand sie dies als unangenehm. So als würde er sie nicht verstehen können, es aber auch nicht wollen. Sie war es nicht gewohnt, ihn aus einem solchen Blickwinkel zu betrachten und fühlte sich reichlich irritiert. Der Apotheker sprach weiter, »Ich kann spüren, dass du im Herzen eine Mystikerin bist. Du hast Angst, Dinge zu vermischen, die nicht zusammengehören, und du hast Angst, die Wahrheit zu verraten. Aber du bist frei, um der Wahrheit zu dienen, auf welchem Weg auch immer. Wenn du ihr treu bleibst, du würdest sagen, wenn du deinem Gott treu bleibst, dem Gesetz, das er seiner Schöpfung gibt, kannst du keinen Fehler machen. Du bleibst in ihrer Hand. Ich meine, in seiner Hand.« Sie hatte keine Ahnung, was er damit ausdrücken wollte. Das stand nicht in den Lehrbüchern. Er war eben viel erfahrener in solchen Dingen als sie. Möglicherweise sprach er aus eigener Beobachtung. Aber das hier konnte sie nicht allein entscheiden. Dafür brauchte sie Beistand. Und zwar von allerhöchster Warte. Kane sah ihren wilden Blick und hielt ihm stand. »Ich kann nicht leidenschaftslos durch die Welt gehen«, zischte sie, obwohl der Buddhismus das forderte. »Ich muss versuchen, den Baiji zu retten.
Ich musste versuchen, Peter für mich zu gewinnen. Und ich musste auch...«
Sie stockte. Kane hakte nicht nach. Es war eine schlimme Zeit gewesen damals in der Klostergemeinschaft. T hatte erkannt, dass sie größere geistige Welten entdeckt hatte, als ihr in den Augen der Kirche als einfacher Gläubiger zustanden. Sie hatte sich lange Zeit entsetzlich einsam gefühlt, weil sie niemandem davon erzählen konnte, ohne zurechtgewiesen zu werden, weil niemand sie verstand. Dann hatte sie begonnen, sich dafür zu schämen, dass sie sich einbildete, andere müssten sie unbedingt verstehen. Und an diesem Punkt hatte sie aufgehört zu denken und dann auch aufgehört, zur Kirche zu gehen.
»Du musst nicht jede Leidenschaft aufgeben, wenn du nicht bereit dafür bist«, sagte Kane schlicht. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte T sich nicht bedrängt durch eines ihrer Vorhaben, sondern frei, es zu verfolgen oder nicht. Langsam begann sie überhaupt wieder damit, geistliche Ziele ins Auge zu fassen. Die Durststrecke hatte lange genug gedauert.
»Dein Angebot ehrt mich, Kane, wirklich. Dennoch muss ich verneinen«, antwortete sie bewegt, vorläufig jedenfalls. »Aber ich wäre geehrt, wenn ich deine Schülerin in der Philosophie werden dürfte.«
»Es wird mir eine Ehre sein«, sagte Kane und verbeugte sich. Dann ging er und kochte ihnen Tee.